ARD.
Ich habe einen Schüler gehabt, auf den bin ich tatsächlich sehr, sehr stolz. War am Anfang sehr, sehr verschlossen, Kapuze über dem Kopf, total still, keine Mimik verzogen und sowas. Den hat man mit der Zeit mit ein bisschen Humor tatsächlich gekriegt. Redet auch mittlerweile mit Leuten, redet auch frei mit Leuten, ist sehr erfolgreich in seiner Arbeit, in dem, was er tut. War tatsächlich Rheinland-Pfalz weitbester Auszubildender.
Die Schule brennt. Der Bildungspodcast mit Bob Blume. Was passiert, wenn Jugendliche ohne Abschluss dastehen? Wenn sie durch das Raster gefallen sind? Nicht, weil sie dumm wären, sondern weil das System sie nie richtig gesehen hat. Julia Molter ist Lehrerin und Konrektorin an der Realschule Plus in Idar-Oberstein und sie gibt genau diesen Jugendlichen eine Chance. In ihrer KOA-Klasse, das steht für Keiner ohne Abschluss, kommen SchülerInnen zwischen 16 und 25 Jahren zusammen, die bisher kein Abschlusszeugnis in den Händen hielten. Heute spreche ich mit Julia über ihren besonderen Schulalltag und was Schule sein könnte, wenn sie aufhören würde, alle über einen Kamm zu scheren. Liebe Julia, schön, dass du da bist.
Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Eine SWR-Doku mit dem Titel Lehrerin mit Herz und Hoffnung zeigte deine außergewöhnliche Klasse mit einem außergewöhnlichen Konzept. Bevor wir darüber sprechen, wie können wir uns die jungen Menschen vorstellen, die in deiner Klasse sind?
Im Prinzip total bunt gemischt, total verschiedene Voraussetzungen, total verschiedene Charaktere, aber im Prinzip ja, alle mit dem gleichen Ziel, nämlich dem Abschluss dann und Fuß fassen können, mündig werden, an der Gesellschaft teilhaben zu können. Aber doch tatsächlich auch total unterschiedlich, ja, aber total interessant.
Du sagst ja sozusagen auch selber, das fand ich total schön, dass das für dich auch zwar eine Herausforderung ist, aber dass du da auch total Lust drauf hattest. Direkt nachdem du von dem Konzept gehört hattest, hast du gedacht, ja, das will ich machen oder bist du da reingewachsen?
Ich bin tatsächlich reingewachsen. Ich war zuvor auf einer anderen Schule in Trier und da gab es diese Klasse schon seit ungefähr 2010. Irgendwie bin ich da reingeraten und immer tiefer reingeraten, immer mehr gemacht, Klassenleitung übernommen, Projektkoordination übernommen und habe mich da so ein bisschen reingefuchst, ein bisschen modifiziert, das, was mir nicht so gefallen hat, was nicht so funktioniert hat, haben wir für andere Lösungen gesucht und ich habe mich irgendwann weiter beworben an eine Schule, da gab es das noch nicht, aber der Standort, der erfordert das. Wenn man sich da die Zahlen so ein bisschen anguckt, Kreis Birkenfeld betrifft das, dann sieht man, dass es da tatsächlich auch notwendig wäre oder bestimmt was Gutes tun würde. Und so habe ich an die Schule das Konzept mitgebracht.
Wenn ich ganz ehrlich bin, hat es mich gerade überrascht, dass du gesagt hast, dass es das schon seit 2010 gibt. Das muss ich irgendwie übersehen haben, weil das sind ja 15 Jahre und wir wissen, dass in den letzten 10 Jahren 50.000 bis 60.000 Schülerinnen und Schüler keinen Abschluss bekommen. Also das ist ja ein gravierendes Problem für die jungen Menschen, für die Regionen, in denen die leben und letzten Endes auch für uns als Land. Hast du das Gefühl, dass das Konzept aber jetzt weiter verfolgt wird? Denn im Grunde genommen können wir es uns doch gar nicht leisten, das nicht zu machen und nicht zu versuchen, allen eine Chance zu geben.
Das ist vollkommen richtig, ja. Und es ist durchaus so, dass das Konzept weiterverfolgt wird. Es kommen immer mehr neue Schulen dazu, die sagen, wir möchten auch eine KOA-Klasse haben. Ist ein Projekt von Land Rheinland-Pfalz und es ist tatsächlich so, dass sie Schulen das ausbauen und ich habe es so gefühlt oder so erlebt jetzt auch, dass so ein bisschen die Sicht auf diese Klasse sich verändert. Die war doch am Anfang relativ negativ, weil da kommt alles hin, was sonst irgendwo Fuß fasst. Da kommt alles Hoffnungslose hin und das ist quasi ein Verwahrungsraum für die, die nichts taugen. Und mittlerweile habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass auch so sich bei der Allgemeinheit die Sicht da ein bisschen ändert. Dass man merkt, dass das wirklich eine Chance bieten kann und dass das Arbeiten unheimlich toll ist, weil es ein anderes Arbeiten ist. Es ist ein liberaleres Arbeiten und einfach, finde ich, erfolgreicher Arbeiten. Auch für einen selbst, auch für mich ist es erfolgreicher.
Ich habe gerade kurz nur gedacht, Rheinland-Pfalz, das habe ich gesehen, Bildungsminister ist Sven Täuber, der macht gerade viel Innovatives. Also vielleicht sollten sich die verschiedenen Bildungsminister der Länder da mal zusammensetzen, denn wie du es gerade gesagt hast, ist es ja auch erfolgreich. Gehen wir aber nochmal genauer hin, was das eigentlich heißt. Du sagst an einer Stelle in der Doku, und das kann man auch sehen, dass die jungen Menschen, mit denen du arbeitest, die Jugendlichen, nicht ein Problem mit dem Intellekt hätten, sondern eigentlich mit der Haltung zur Arbeit. Wie meinst du das?
Mit der Haltung zur Arbeit, aber auch mit der Perspektive. Wenn ich keine Perspektive habe und ich weiß, wohin ich soll, und warum soll ich dann irgendwie einen Weg losgehen? Ich weiß ja gar nicht, wo mein Ziel ist. Das ist eigentlich Sinn der Sache, dass man auch ein Ziel aufzeigt, wofür es sich lohnt zu arbeiten, wofür es sich lohnt, sich anzustrengen und in welche Richtung strenge ich mich an. Und das liegt an unterschiedlichen Gründen. Das kann krankheitsbedingt sein, dass ich keinen Nerv habe, für eine Perspektive zu entwickeln, weil ich einfach eine andere Baustelle habe. Das kann natürlich auch am Umfeld, am sozialen Umfeld, am Elternhaus liegen. Das liegt an so vielen verschiedenen Faktoren. Die gilt es dann halt auch ausfindig zu machen und eine Perspektive aufzeigen zu können.
Ja, du sagst an einer Stelle auch, nicht alle Kinder haben die gleichen Voraussetzungen. Und man sieht in der Dokumentation zum Beispiel Jugendliche, eine hatte massive Probleme mit Mobbing, ein anderer hatte so krasse Probleme mit Mobbing, dass er einen Schulabsentismus entwickelt hat. Das heißt, du gehst da auch hin, dann ist da jemand, der sagt, der Richter hat ihm gesagt, er muss in die Schule kommen, ansonsten muss er mehr oder weniger einsitzen. Merkst du, sage ich mal, den Moment, wo am Horizont für jemanden eine Perspektive dann aufscheint? Gibt es so, ja, so eine Phase, wo du dann plötzlich merkst, ah, der Mirko oder wer auch immer, der hat plötzlich ja so einen ganz kleinen Hoffnungsschimmer und verändert dadurch seine Haltung, vielleicht auch zum Lernen erstmal?
Ja, meistens an ganz banalen Dingen. Ne? Also ich komme regelmäßig zur Schule, ich komme pünktlich morgens zur Schule. Die zwischenmenschliche Aktivität ist halt eben auch ein Mythos, man lernt nur für sich selbst. So ganz stimmt das nicht, weil der erste Gang ist eigentlich tatsächlich so, wenn die Sympathie stimmt, wenn da irgendwo eine Beziehung aufgebaut werden kann, dann lernen die zumindest am Anfang erstmal für mich oder für denjenigen, der gerade da ist, weil das irgendwie stimmt und irgendwie passt und sie tun es dann auch gerne. Und erst dann habe ich die Möglichkeit, auch Perspektiven aufzuzeigen, wenn das stimmt. Weil wer nimmt denn schon von jemandem einen Ratschlag an, wenn er denjenigen nicht mag oder wenn da einfach der Draht nicht stimmt, das nicht funktioniert?
Ja, ich musste ein bisschen lachen, weil als du an einer Stelle wirft jemanden linear und du sagst lineal und du sagst auch, bitte mach das nicht, das könnte auch den Hund treffen, über den vielleicht auch gleich nochmal sprechen, und der kriegt das dann in die Fresse. Also du formulierst das auch so, der kriegt das dann in die Fresse, und das hat mich sehr an mich selber auch erinnert, weil ich zwar nicht in KOA-Klassen gearbeitet habe, aber irgendwie nach und nach das Gefühl hatte, ich muss jetzt nicht irgendwie auf jedes Wort achten, sondern so mit denen sprechen, dass ich das Gefühl habe, die nehmen mich ernst, und zwar egal in welchem Register ich gerade bin. Fand ich total spannend, weil ich das Gefühl hatte zumindest, da ist so eine besondere Beziehung, die du auch zu den jungen Leuten hast.
Ich glaube, ich hatte so formuliert, komm her und hol dir ein paar ab. Ja.
Ah ja, dann genau, ja. Das hast du auch am Anfang gesagt. Ja, genau.
Ja, jein. Also das kann man machen, wenn man nicht großartig drüber nachdenken muss. Ich finde, wenn man da drüber nachdenkt oder wenn man sich das irgendwo abschaut, dann funktioniert das vielleicht nicht unbedingt. Also ein Kollege oder eine Kollegin könnte das auch so formulieren und die hätte wahrscheinlich dann die Eltern da sitzen oder sonst wen.
Ja, klar.
Wenn es authentisch ist, ist das okay, ja, dann versteht man das, dann ist das auf einer Basis, wo das funktioniert, wo die auch wissen, die meint das jetzt nicht so, sondern ja, das ist einfach so. Ja, das ist dann so meine Art zu reden. Ich meine, wir verstehen uns da irgendwo, wir liegen auf einer Wellenlänge, das funktioniert dann und die wissen auch genau, wie ich es meine. Aber das gefällt mir auch, dass ich so freischnauze reden kann und ist auch eher meins.
Wir haben gerade von dieser Perspektivlosigkeit zur Perspektive gegangen. Kannst du vielleicht so eine kleine Geschichte erzählen von jemandem, der es geschafft hat und bei dem es sich am Anfang nicht abgezeichnet hat? Also kannst auch irgendwie einen Namen erfinden, aber vielleicht hast du ja jemanden im Hinterkopf, wo du sagen kannst, naja, also am Anfang war es schwierig und nach hat sich dann gezeigt, ey, der kriegt irgendwie den Grip, der kriegt eine Perspektive und der hat es dann auch tatsächlich zum Abschluss geschafft.
Durchaus. Mal mehr, mal weniger. Aber ich habe auch einen Schüler gehabt, auf den bin ich tatsächlich sehr, sehr stolz. War am Anfang sehr, sehr verschlossen. Kapuze über dem Kopf, total still, keine Mimik verzogen und sowas. Den hat man mit der Zeit mit ein bisschen Humor tatsächlich gekriegt. Redet auch mittlerweile mit Leuten, redet auch frei mit Leuten. Ist sehr erfolgreich in seiner Arbeit, in dem, was er tut. War tatsächlich Rheinland-Pfalz weitbester Auszubildender. und hat noch in der Ausbildung eine kleine Führungsrolle zugeschrieben bekommen und ist mittlerweile, kann man ja sagen, im Zweiradbereich, Zweiradmechaniker für Fahrräder, für E-Bikes zuständig für eine bestimmte Firma.
Ja, ich finde das toll, wenn du das erzählst. Was mich nämlich besonders bewegt hat in der Dokumentation, und übrigens, ich habe da jetzt schon ein paar Mal darauf hingewiesen, wir verlinken die natürlich auch in den Shownotes, das war der Moment, in dem du einen jungen Mann besuchen gehst beim Praktikum und erzählt total stolz davon, dass er Dinge machen kann, die andere nicht machen dürfen, dass er sich auf die Arbeit freut. Und ich hatte so das Gefühl, der erlebt zum ersten Mal richtig Selbstwirksamkeit. Sage ich so, ey, ich bin hier für was gut und ich habe da Bock drauf. Ist das häufig so? Erlebst du häufig solche Momente?
Tatsächlich. Das Schulsystem bietet eben nicht so viele Möglichkeiten in Regelklassen, ja, dass man so nicht für jeden. Da kann kein Lehrer was dafür, da kann keiner zwingend was dafür. Das ist schwierig, in diesem Schulrahmen für jeden eine Möglichkeit zur Selbstwirksamkeit darstellen zu können. Und es ist gerade bei den Menschen, die unsere Klasse besuchen, oft so, dass die eher tatsächlich schon lieber im Arbeitsleben stehen, als die Schulbank zu drücken. Aber diese Verknüpfung funktioniert dann halt gut. Ja, wir wissen, wir brauchen einen theoretischen Rahmen für unser Leben. Wir müssen Wissen erwerben. Wir können aber auch da in dem Rahmen unheimlich viel ausprobieren und können dann auch die Selbstwirksamkeit gerade im Rahmen des Praktikums halt, wenn man schon gut überlegt, was gefunden hat und weiß, wohin die Reise gehen soll, dann ist das ganz oft so, dass schulisch gesehen totale Katastrophe herrscht, aber im Praktikum alle Leute total begeistert sind und eben auch so der Weg in die Ausbildung ganz oft schon sehr, sehr geebnet ist.
Und das wiederum führt uns jetzt tatsächlich zu dem Konzept, denn dieses Praktikum, das ist ja nicht so wie in anderen Schulen, dass man mal 2 Wochen macht, sondern, so wie ich das verstanden habe, sind das ja tatsächlich 2 Tage über die gesamte Zeit, ne?
Ganz genau, ja. Es gibt auch Projektklassen, die können 3 Tage machen. Das, ja, wir fahren mit 2 Tagen ganz gut, ja.
Und wie ist das dann in der anderen Zeit? Du hast gesagt, du bist dann flexibler, als du normalerweise wärst, wenn du jetzt, weiß nicht, im Stundenplan jetzt, was weiß ich, 2 Stunden Deutsch. Ich fand das ganz schön, du hast gesagt, das Schlimmste, was du dir vorstellen kannst, ist ein Deutsch-LK irgendwo. Wie kann man sich das denn vorstellen? Also deine Arbeit in der Schule mit den Jugendlichen nach diesem Konzept?
Wir können arbeiten, wie die Voraussetzung gerade das hergibt. Den Luxus, dass auch nur 2 bis 3 Lehrer in der Klasse sind. Normalerweise waren wir zu zweit, ist jetzt aus schulorganisatorischen Gründen mit einer Unterstützung immer ganz gut. Haben wir weise ausgewählt, wer da unterstützen kann. Aber dadurch, dass so wenige Lehrkräfte gebunden sind und wir uns wirklich nur auf dieses Konzept konzentrieren können, unserer Arbeit, dann kann man sich das so vorstellen, dass ich so einen Vormittag in dieser Klasse drin bin und wir arbeiten an einem gesellschaftswissenschaftlichen Bereich, meinetwegen. Also ein gesellschaftswissenschaftliches, wichtiges Thema. Und ich merke, irgendwann die Luft ist raus, wird Zeit jetzt für einen Wechsel, dann können wir tatsächlich die Luft rauslassen, mal Pause machen und uns einem neuen Gebiet widmen. Ja, oder der eine kann, hat noch Aufholbedarf im sprachlichen Bereich, der arbeitet daran weiter. Der nächste ist aber in dem Moment gerade so ein bisschen durch und möchte sich mal zurückziehen, sich mal irgendwas anderes einlesen oder sich mal eine Doku anschauen. Dann funktioniert das eben auch.
Du hast gerade eben ja davon gesprochen, dass du innerhalb dieses Konzepts Dinge anders gemacht hast oder gelernt hast, dass manche Sachen nicht funktioniert haben und du hast sie dann verändert. Was sind das für Dinge? Weißt du, weil das sind ja, wenn jetzt jemand auch zuhört und klar, das ist ein offizielles Programm, aber sagt, ey, eigentlich haben wir das Problem auch und vielleicht können wir davon auch Sachen übernehmen, dann gibt es ja immer so Stolpersteine, die man vielleicht erstmal gar nicht antizipiert, gar nicht weiß, dass die ein Problem sein können.
In erster Linie, aber das ist jetzt eigentlich nichts Neues, ist das individuelle Arbeiten. Ist natürlich bedürfnisorientiert, aber trotzdem muss ich ja noch ein bisschen entscheiden und mitlenken, was ist relevant für dich. Was muss sein? Also meinetwegen ist da jemand, der möchte jetzt eine Ausbildung zum Anlagenmechaniker machen, strebt diese an. Dann kann ich schon entscheiden, dann sind diese Inhalte wichtig. Das muss am Ende da stehen, damit du auch in der Ausbildung erfolgreich sein kannst. Deswegen sehe ich da die Rolle von mir eher als Coach, als Lernbegleiter, der Interesse weckt, der Tipps gibt, der anleitet, aber nicht diese Wissensvermittlung an eine gesamte Schülerschaft von 30 Schülern, die da jetzt vor mir sitzt und unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Vorerfahrungen, unterschiedliche Wissensstände haben und alle müssen da durch.
Dafür ist, das haben wir ja gerade kurz schon angedeutet, die Beziehung so wichtig. Du sagst an einer Stelle, ich muss wissen, wer vor mir sitzt. Ist das was, was dir sowieso mitgegeben wird? Ist das Teil des Konzepts oder ist das was, wo du auch so ein bisschen reingewachsen bist?
Sowohl als auch. Ist sicherlich förderlich für das Konzept und sicherlich vonnöten. Und das machen viele meiner Kollegen, die so eine Klasse haben, mit Sicherheit auch. Aber natürlich wächst man da auch rein. Das ist nichts, was man tatsächlich lernt im Studium. Nicht in diesem Ausmaß. Klar, man hört was von Differenzierung, man hört was auf individuelles Begleiten. Aber das ist nichts, was man selber erfährt und ausprobiert, natürlich.
Wenn man nach dir googelt, dann bist du da meistens nicht alleine, sondern es gibt da so einen Hund, den du auf deinem Arm hast. Und dieser Hund ist auch festes Mitglied in der Klasse. Du sagst an einer Stelle sogar mal, es gibt Jugendliche, die kommen vor allen Dingen, weil der da ist. Was verändert so ein Vierbeiner in der Klasse?
Einiges. Ist nicht immer gleich. Dieser Jahrgang jetzt zum Beispiel ist viel empfänglicher für den Hund. Das ist logisch, das kann variieren. Viele kommen überhaupt erst, weil der Hund da ist. So, das ist quasi so das erste Eisbrechen, ja, was wir vorhin schon angesprochen hatten. Ja, das ist so der erste Schritt zur Beziehungsaufbau, weil klar, ich stehe hinter dem Hund und wenn der Hund da ist und der Hund ist cool, dann fällt es auch die Interaktion mit mir leichter. Und es ist auch so ein bisschen dieses Training, so eine Fürsorge für etwas entwickeln, sich um etwas zu kümmern. Das sind ganz viele verschiedene Punkte. Aber nicht unbedingt bei jedem, aber bei vielen ist der Hund wirklich so dieser Gamechanger.
Ist das zufällig gekommen? Also, dass du dann irgendwann gesagt hast, ich habe hier einen Hund, ich will den eigentlich nicht so lange zu Hause lassen, ich nehme den mal mit? Oder war das direkt Teil von so einer Idee davon, wie man mit den Schülerinnen und Schülern arbeitet?
Also die Idee bestand schon vor dem Hund eigentlich tatsächlich, ja. Aber das war eine Idee und dann kam Corona und wie bei vielen, aber ja, hat man ja gesagt, man schafft sich einen Hund an. Ich wollte ihn aber auch wirklich, ich habe den auch wirklich noch. Und die Idee war aber schon da, ja, wenn, dann soll der mit integriert werden.
Wir haben jetzt über vieles gesprochen, was eher offen ist, also Flexibilität, Umgang, Augenhöhe mit den Schülerinnen und Schülern, aber du betonst auch, dass es Strenge und Gradlinigkeit braucht. Hast du bei jungen Leuten, die sogar schon mal vom Richter saßen oder manche erstmal gar nicht in die Schule gekommen sind, überhaupt eine Form von Handhabe? Also man könnte sich ja vorstellen, dass du sagst, also es gibt hier eine Sanktion oder und die sagen, ja, juckt mich nicht. Oder du willst die Handys einsammeln, hast du auch mal eine Zeit lang etwas strenger drauf geachtet und die sagen, ich gebe das Handy gar nicht her. Oder hast du solche Situationen gar nicht? Bist du einfach mit denen so gut, dass sie dir deine Strenge sozusagen
sehr selten.
Ich meine gesagt, erlauben ist ja Quatsch, aber.
Sehr selten. Noch hat jeder sein Handy bei mir abgegeben. Selten. Aber dann, ich sage mal, wenn es fair abläuft, wenn es begründet ist, funktioniert das eigentlich immer. Wenn man nicht das Gefühl hat, ich mache das jetzt aus Willkür oder aus, weil ich es eben kann oder soll, dann funktioniert das eigentlich immer. Also ich habe da selten tatsächlich Probleme gehabt. Ist aber auch, es ist eine kleine Gruppe, die Gruppe wächst schnell zusammen und das ist auch sowas, was damit zusammenhängt. Man möchte auch in der Gruppe dann nicht unbedingt anecken. Nicht nur unbedingt jetzt wegen mir, sondern insgesamt.
Wie sind die eigentlich innerhalb der Schule integriert? Fühlen die sich, also es ist ja super, wenn die Gruppe zusammenwächst, aber müssen die erstmal auch rauskommen aus dieser Defizitorientierung? Oder oh Gott, ich bin jetzt in der Klasse mit all denen, die auch alle noch keinen Abschluss haben? Oder spielt das gar nicht so eine große Rolle?
Mittlerweile ist es wirklich eher so, dass man unbedingt in die Klasse rein möchte.
Oha.
Ja, also das hat sich schon so ein bisschen gewandelt, aber auch, ja, wir haben einen ganz tollen Klassenraum zum Beispiel. Wir können da jetzt viel offener arbeiten. Wir haben tolle neue Sachen. Wir haben eigene iPads, haben die anderen Schüler auch. Allerdings sind das so Leihgeräte, die im Schulhaus wechseln. Wir haben eigene Arbeitsplätze. Wir haben schon ein bisschen Luxus mittlerweile uns erarbeitet. Und da ist tatsächlich auch das Ansehen der Klasse relativ hoch. Man möchte da unbedingt rein, also einige. Aber nicht für jeden ist es unbedingt das Sinnvollste jetzt. Oder
Für
ist es
wen ist
unbedingt
es nichts?
Naja, ich sag mal, wenn man ernsthaftes Interesse hat, dann rührt das aus anderen Gründen. Nicht unbedingt, weil da jemand einen schönen Arbeitsplatz hat oder wenn man dann bei uns sein kann, sondern das findet man im Gespräch raus. Und wir sind ja auch nicht nur für unsere eigenen, also für die Schüler aus unserem eigenen Haus da, sondern wir nehmen ja auch Schüler aus der Umgebung auf. Und da ist es schon so, dass man dann so ein kleines Bewerbungsgespräch hört sich jetzt irgendwie so erschreckend an. Das ist es eigentlich nicht. Aber nur ein Gespräch kommt man so ein bisschen dahinter, um was es geht und ob die Motivation stimmt und ob ich einschätze, das kann funktionieren, das kann in der Gruppe funktionieren. Ja.
Wenn wir über die ganzen Dinge sprechen, dann hört sich das alles so schön an und es ist wichtig und du sagst auch selber, es ist sinnstiftend. Gibt es aber auch Momente, wo du systemisch, strukturell, emotional nicht mehr kannst oder zumindest an deine Grenzen kommst?
Nicht wirklich, wenn ich ehrlich bin. Da sind Schicksale dabei, die sind schlimm. Da sind schon Situationen, die sind anstrengend. Es gibt auch Tage, die sind unheimlich nervig. Es gibt auch Tage, an denen jemand mal nicht so will oder das Ganze nicht funktioniert oder ein Praktikum irgendwie beendet wurde und das sehr schade ist. Aber ich denke, zumindest noch kann ich das ganz gut trennen. Ich nehme es nicht unbedingt so mit nach Hause, vielleicht auch um einen selbst zu schützen. Aber ich glaube, das ist auch unheimlich wichtig, um die Kraft dann halt weiterhin haben zu können.
Ja, ich finde es nur spannend, ne? Weil es ja genug Menschen gibt, die sogar in, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, normalen oder mit normalen Bedingungen an ihre Grenzen irgendwann stoßen. Und also wenn man so sieht, dass du dann, keine Ahnung, irgendeinen Schüler besuchen fährst, weil er sonst nicht in die Klasse kommt und das sind ja alles Dinge, die du auch noch machst. Und ich weiß nicht, die du vielleicht auch gar nicht zwangsläufig machen müsstest oder du stehst außerhalb der Klasse und telefonierst. Weißt du, ich war auch mal bei einem Vortrag, wo dann jemand gesagt hat, ich habe leider einen Teil verpasst, ich musste gerade mit dem Jugendamt sprechen. Und es gibt ja durchaus auch Menschen, ne, die dann sagen so, das zerrt ganz schön auch an mir selbst.
Weil das gehört halt eben dazu. Also wenn man so eine Gruppe hat, dann gehört das mit dazu. Wenn ich das nicht tue, dann komme ich ja auch nicht vorwärts. Dann habe ich eine Regelklasse wie vorher auch.
Wir haben jetzt ein relativ großes Panorama gemacht, was man, wie gesagt, auch in der Doku sieht. Wie waren denn die Reaktionen eigentlich? Gab es da viele Reaktionen, positiv oder sogar auch, ich will jetzt gar nicht sagen negativ, aber sagen wir mal kritische Stimmen?
Also was an mich tatsächlich hereingetreten ist, war überwiegend positiv. Gibt mit Sicherheit auch kritische Stimmen, aber ich habe dann nicht wirklich viel mitbekommen. Also aus meinem Umfeld waren durchaus positiv. Natürlich guckt man sich auch so Reaktionen im Internet an, Kommentare.
Oh Gott.
Ja, ich habe mit Schlimmerem gerechnet. Ich habe auch, ja gut, man kennt so diese Dynamik im Internet, in Kommentarspalten. Auch das war erstaunlich wenig. Meistens geht es dann auch um die Person selbst und gar nicht um die Sache. Und das war zum Beispiel ein Grund mit dem Skisport. Da gab es ein paar Meinungen natürlich, aber jetzt in meinem Umfeld.
Also du bist selber, du um das für diejenigen, die es nicht wussten, du betreibst selber Sportschießen.
Genau.
Und bist tätowiert.
Auch
mein
das
Gott.
Noch.
Und sowas
schlimm.
Ist Lehrerin. Mann. Okay. Ja. Nee, aber das ist ja wunderbar. Ich würde jetzt gerne einmal nochmal größer werden. Und zwar hast du gesagt, okay, diese Klasse, die ist wichtig für die Schülerinnen und Schüler. Man hat ein bisschen mehr Zeit, man ist gut ausgestattet und im Grunde genommen kann man Dinge machen, die man ansonsten nicht machen könnte. Jetzt könnte man sich ja auch fragen, müsste das eigentlich ausgeweitet werden? Müsste eigentlich das System insgesamt eher so funktionieren, dass man bedürfnisorientierter sein kann, dass man mehr begleiten kann, dass man persönlicher sein kann und dass man eben dafür sorgt, dass alle im besten Fall einen guten Abschluss machen?
Ja, das ist ein sehr weites Feld. Das ist mit enormem Aufwand, mit enormen Kosten verbunden für die Bildungspolitik. Aber natürlich gibt's auch Dinge, Bausteine, die man übertragen kann und die überträgt man auch schon. Es ist vieles dabei,
Welche?
Was ja zum Beispiel, dass man im Teamteaching arbeitet, dass man individuell auf Schüler eingeht. In der Regel haben wir ja bei einer normalen Klasse auch viele, die in dem System gut klarkommen. Aber natürlich mehr Schulen, die diese Form anbieten, würde schon helfen. Es würde auch schon so ein bisschen in der Lehrerausbildung vielleicht helfen, wenn man bestimmte Aspekte neu mit reinbringt. Die Sicht auf Schüler, die, wie arbeite ich mit Schülern? Nicht nur die reine Wissensvermittlung, die auf dem banalen Unterricht basiert.
Gibt es denn da so Austauschmöglichkeiten oder anders formuliert, gibt es eine KOA Community oder Netzwerk, wo man sich austauscht?
Ja, das gibt es tatsächlich, ja. Also alle Schulen, alle Projektschulen treffen sich regelmäßig und nicht nur zum Berichten, wie läuft, sondern auch tatsächlich zum aktiven Austausch.
Würdest du sagen, dass du mit dieser Möglichkeit und dem, was du gerade gesagt hast, eigentlich die Bedingungen hast, die du brauchst, um jetzt so zu arbeiten, dass die Schülerinnen und Schüler es am Ende schaffen? Oder gäbe es noch, wenn du jetzt irgendwie noch einen Wünsch dir was hättest, etwas an die Bildungspolitik, wo du sagst, das müsste eigentlich schon noch gemacht werden, damit wir es wirklich auch schaffen, dass keiner ohne Abschluss bleibt?
Im Rahmen der Projektklasse nein.
Komma, aber?
Ja, da sind wir wieder bei der Frage zuvor, was könnte man alles in der Schulpolitik, Bildungspolitik ändern, damit so viele wie möglich mitkommen können?
Also da würdest du vor allen Dingen sagen, es geht um die Lehrerausbildung und den Fokus auch auf dieses Miteinander und weniger eben Fachinhalte und so weiter.
Genau, also gerade wenn man im Rahmen der Realschulen Plus bleiben, dann sowieso. Ansonsten wird unheimlich viel getan momentan in Rheinland-Pfalz. Wir haben Startchancenprojekte, wir haben Schule der Zukunft-Projekte. Also da ist schon einiges, was angegangen wird. Auch was zum Beispiel die finanzielle Seite betrifft, was die Unterstützung von benachteiligten Schülerinnen und Schülern betrifft, wird schon vieles getan.
Ja, das ist doch auch mal super zu hören, dass das auch richtig vorangeht. Für diejenigen, die jetzt sagen, das finde ich alles spannend, ich würde da gerne noch ein bisschen mehr drüber erfahren. Gibt es noch etwas, was du empfehlen kannst, außer die Doku natürlich? Weißt du, ist nicht schlimm, wenn nicht, aber manchmal gibt es ja so, ich sag mal so, weiß ich nicht, eine Seite KOA oder sowas, habe ich jetzt tatsächlich auch nicht geguckt.
Nein, das ist aber gerade in Arbeit. Also in naher Zukunft kann man da vielleicht ein bisschen mehr erfahren. Es gibt auch Kollegen, die auf Instagram unterwegs sind, die unheimlich viel über ihren Schulalltag berichten und auch aus den Projektklassen.
Julia Molter zeigt uns, was Schule sein kann, wenn sie hinsieht, wirklich hinsieht, so dass keiner ohne Abschluss bleibt. Ihre Arbeit mit Jugendlichen, die durchs Raster gefallen sind, ist ein radikaler Akt der Zugewandtheit und einer, der wirkt. Vielen Dank, Julia, für deine Arbeit, deine Haltung und für dieses Gespräch.
Sehr gerne, nicht dafür.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr ab jetzt auch eine Mail schreiben an dieschulebrennt, alles klein und zusammen, @auf-die-ohren.com. Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für die ARD. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign und Postproduktion Milan Fey.